Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche wieder ein bisschen anders. Alles bleibt anders beim Streifendienst. Heute dürft ihr wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich bin aber heute nicht alleine. Denn außerhalb, dass jetzt der David jetzt nicht dabei ist, liebe Grüße und auch liebe Grüße an den lieben Fabi. Die haben das letzte Woche wirklich super gemacht. Schaut da auch gerne nochmal rein. Ich habe heute zwei Gäste. Es wären eigentlich ursprünglich drei gewesen, aber zwei von drei von Ride for Zebra Kids. Luca und Thomas sind bei mir im Streifendienst. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass ihr es geschafft habt. Ihr seid natürlich durch die Duisburger Medienlandschaft schon ordentlich durchgewandert. Ihr habt natürlich schon einige Interviews geführt über eure Aktion, was ihr vorhabt. Da wollen wir natürlich gleich drüber reden. Erst einmal möchte ich mich bei euch wieder für die zahlreichen Kommentare und für die Klicks bedanken. Wir sind inzwischen bei über 600 Subscriber. Es wächst und wächst. Werdet ihr auch Teil der Streifendienst-Community? David und ich, wir würden uns da riesig drüber freuen. Und wie gesagt, schreibt auch eure Kommentare zu diesem Video und auch zu den Jungs hier heute gerne in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wie ihr die Folge findet und generell, wie ihr auch das Thema, das wir heute behandeln, abseits von eurer tollen Charity-Aktion, nämlich natürlich, wie wird's um den MSV jetzt weitergehen? Auch das werden wir besprechen. Das würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Aber wir wollen gar keine Zeit verlieren. Ihr Lieben, wir hatten jetzt am Wochenende ein sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel. Und beim Thema Auswärtsspiel, da zuckt's den meisten MSV-Fans ja aktuell so ein bisschen. Aber, ja, was soll man sagen? Auswärtsflug besiegt 1-4 in Mannheim oder 4-1. Und dann auch noch gegen die Waldhöfer, gegen die es ja meistens gar nicht so geil aussieht. Erstmal, Jungs, ihr könnt ja so ein bisschen selber eine Münze werfen, wer von euch da antwortet. Eure Gefühle zum Spiel und eure Gefühlslage jetzt mal so ein bisschen eingeordnet nach Essen und dann jetzt die englische Woche so ein bisschen Revue passieren lassend.
Ja, also ich, wie du schon gesagt hast, ne, wenn wir an Auswärtsspiele denken, irgendwie kriegt man so ein bisschen Muffensausen und denkt sich dann, boah, letzte Woche heim war wieder richtig geil, auswärts, da ist irgendwie der Wurm drin. Vor allem jetzt, wo wir dann die englische Woche begonnen haben, hier gegen Essen, haben wir das Derby, wo echt nicht viel gelaufen ist, wo man auch so vom Spielverlauf irgendwie nicht wirklich gesehen hat, dass wir da eine Schnitte haben, leider. Aber dann gegen Osnabrück zu Hause, das war ja wieder, war ja eine Bombenleistung. Also hat man sich gedacht, okay, was geht denn jetzt ab? Vor allem, als man sich auch die Aufstellung angeschaut hat. Total eingeschlagen. Und ich muss sagen, irgendwie bin ich doch schon mit einem besseren Gefühl in das Auswärtsspiel gegangen. Und hab's mir dann auch bei CBFM angehört. Währenddessen dann im WDR-Liefer, glaube ich, angeschaut. Und dann schon gedacht, obwohl das ja sonst immer, wie du schon gesagt hast, eigentlich nicht so gut läuft oder bisher gelaufen ist. Ich glaube, der letzte Sieg ist richtig lange her.
Januar,
ja, das ist schon einiges gewesen. Aber das war dann schon eine coole Leistung. Es hat Spaß gemacht, das anzuschauen. Und irgendwie hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, okay, wir können das aus den Händen geben.
Mhm. Ungewohntes Gefühl, oder wie siehst du das, Torres, gerade auswärts?
Also ähnlich. Ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir, dass ich auch gesagt habe, okay, nach Osnabrück war das Feeling gar nicht so schlecht mit auswärts. Aber das sind so immer diese Überraschungsmomente, wo es dann doch nochmal einen Turnaround nimmt. Aber Osnabrück, da war ich im Stadion, Top-Leistung gewesen. Wir haben eigentlich so gut wie keine Schüsse aufs Tor gekriegt. Also lass es 2-3 gewesen sein, die da von Osnabrück kamen und die dann Braune super pariert hat. Und ansonsten haben wir das Ganze... Ja, haben wir Osnabrück da mehr oder weniger ineffektiv gemacht. Wir haben ein Tor gemacht, das hat gereicht. Das war so schön zu sehen, der Pragmatismus vom Anfang der Saison wieder. Also man hat das nicht unglaublich, doch fußballerisch war das auch geil, muss man auch sagen, gegen Osnabrück. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich, glaube ich, viel mehr auf das Spiel in Mannheim. Das war nicht das schönste Spiel. Wir waren im Ballbesitz jetzt nicht unbedingt im Vorteil. Wir waren da auch spielerisch pragmatisch. Aber da war der Bock und der Kampf und... ja, das nennen jetzt alle, das haben schon tausend gesagt, habe ich ein anderes Wort? Nein. Aber diese, wie war das Wort nochmal? Garstigkeit in den Zweikämpfen. Das ist nicht das Wort, was alle benutzen, jetzt habe ich es vergessen.
Galligkeit, Garstigkeit, aber es ist genau. Ganz klar, was du meinst, ist ganz klar.
Und das war so schön zu sehen, die Jungs sind da zu jeder Minute draufgegangen, egal bei welchem Spielstand, haben gepresst, haben vor allem hoch gepresst, haben die Fehler erzwungen. Jetzt kann man sagen, der Mannheim hat das spielerisch auch toll gemacht, aber der MSV hat da wirklich über das Spiel hinweg diese Fehler provoziert, die dann auch zu unseren Toren geführt haben, hat sich die Bälle da vorne abgeholt und dann die Dinger gemacht. Und das war diese Effektivität und dieser Wille, das Spiel zu gewinnen, den wir in der Regio-Saison hatten und den wir dann auch entsprechend am Anfang dieser Saison hatten, wo wir unsere Serie hatten.
Was glaubt ihr denn, was hat sich denn jetzt so über die Saison hin verändert? Also mein Take so ein bisschen ist, man hat natürlich immer mehr zu verlieren. Das belastet auch irgendwo, ne? Also der David nennt das immer so ein bisschen den Fluch der guten Tat. Mhm. Ne? Umso mehr du quasi auf der Habenseite hast und so mehr quasi sich Möglichkeiten eröffnen, desto mehr guckt man rechts und links und so mehr verliert man so ein bisschen an Unbekümmertheit. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen weiterdenken, dann hatten wir ja 70 Minuten Angsthasenfußball gegen Essen so gefühlt. Ganz viel Gefühl zu verlieren, ne? Vor diesem Derby sehr viel Vorgeplänkel. Ne? Man möchte natürlich das Gesicht vom Derby-Gegner nicht verlieren. Und dann geht's auch, ist es quasi das vielbesagte Phrasenschwein-Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Und dann verlierst du das, beziehungsweise ab der 70. Minute, Zaza hat ja in der 73. oder so für diese dumme Aktion eine rote Karte gesehen. Dieses spielerische Korsett, das vorher auferlegt war, das fällt ab. Und auf einmal spielt die Mannschaft frei auf. Da merkte man doch wirklich, dass das gerade eher eine psychische Komponente hat. Ne? Und das ist doch unglaublich zu sehen, dass eine Mannschaft, die vorher 70 Minuten gar nichts auf der Kette gekriegt hat, auch gegen Essener, die jetzt nicht super krass überlegen waren, sondern einfach nur ihr Spiel runtergespielt haben, dann es zu 10 schaffen, die eine Viertelstunde, fast 20 Minuten hinten reinzudrängen. Und das dann auf Osnabrück und jetzt auch auf das Spiel gegen Mannheim zu übertragen. Wie seht ihr das? Also warum jetzt auf einmal? Warum nicht vorher? Warum nicht gegen Ulm zum Beispiel? In Ulm? Oder auch gegen Rostock oder in Ingolstadt? Ja. Ne? Warum hat das jetzt wieder geklappt?
Also ich würde da voll zustimmen, dass irgendwann geht so das Kopfkino los und man macht sich Gedanken, okay, was könnte man irgendwie doch erreichen, auch wenn es zu Beginn der Saison gar nicht so klar war. Da war ja einfach nur, wir haben Bock zu spielen. Dann kam die Serie und haben alle gedacht, boah, wir sind jetzt da oben. Ey, wir brauchen so und so viele Punkte, damit wir nicht absteigen. Mittlerweile ist es ja, wir brauchen so und so viele Punkte, um vielleicht noch den Relegationsplatz oder vielleicht sogar Platz 2 noch zu holen. Und ich finde, es zeigt wirklich gut, wenn man zu Hause so eine Serie hat und sich dann auswärts so teilweise abschlachten lässt, dass das nicht am spielerischen Können liegt. Also die Jungs können. Und wenn sie das wollen, ich will jetzt nicht abstellen, dass sie es nicht wollen, aber irgendwie, dann ist doch auswärts irgendwie doch psychisch irgendwas. Vielleicht, aber die Fans sind ja auch immer dabei, also vielleicht, weiß nicht, ob es dann daran liegt. Aber ich denke schon, dass das zum einen am Gedankenkarussell liegt, was dann irgendwie anfängt zu kreisen. Zu Hause schaffen sie es dann wieder. Aber was ich wiederum super finde, ist, wir haben so einen großen Kader, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, ist der nicht ein bisschen zu groß? Und mittlerweile merkt man sogar die Leute, die reinkommen, die vielleicht wenig Spielzeit hatten, die nicht so als die Startelf irgendwie gesehen wird. Selbst die machen die entscheidenden Tore und da spielen wir einen richtig guten Fußball. Also ich denke schon, dass vielleicht so zur Mitte hin so ein bisschen dann echt der Kopf da das Problem war.
Mhm. Thomas, wie siehst du das?
Ich weiß nicht, was da in der Kabine oder auf dem Trainingsgelände in der Zwischenzeit passiert ist, aber irgendwas, vermute ich, muss da passiert sein. Ob es die Mannschaft untereinander ist, ob es einfach auch so die Umstellungen waren in der Mannschaft. Aber das war ja ein ganz anderes Gesicht auswärts, als wir das, ja, bis zum letzten Mal VfB 2 war, glaube ich, Richtig. Das letzte, wo wir gewonnen haben, auswärts. Das war ein ganz anderes Gesicht. Man hat nicht vorsichtig gespielt. Die Jungs waren mutig. Die wirkten auch, als hätten sie viel mehr Bock auf das Spiel. Die waren investiert, die waren drin. Eventuell hast du irgendwann einfach den Wurm drin, ne? Wenn du merkst, so, ey, wir reden die ganze Zeit von der Festung Wedau. Und dann denkt man sich auch, ey, zu Hause schmeißen wir alles rein, da geben wir Gas, da machen und tun wir. Und wenn du dann erstmal deine zwei, drei Auswärtsspiele verloren hast und merkst, so, boah, irgendwie läuft das nicht, dann kommt es natürlich irgendwann zu Nervosität. Aber vielleicht war es gar nicht mal so schlecht, jetzt so die zweite Reihe nach vorne zu holen, weil die bringen vielleicht ja auch mental nochmal einen frischen Wind auf den Platz, sind weniger verklemmt, vielleicht auch weniger platt gespielt, weil was man natürlich auch sagen muss, über die ganze Saison haben die Jungs sich da immer reingeschmissen und das, ob jetzt zu Hause oder auswärts. Man sieht die ja regelmäßig sich erstmal auf den Platz setzen, wenn das Spiel vorbei ist, aber das ist nicht, weil der Fitnessstatus so schlecht ist, sondern weil die sich ja wirklich einen abrennen. Und ich glaube, wenn du dann noch mal ein paar frische Leute bringst, die die Mannschaft mitziehen, man hat die auch auf dem Platz anders kommunizieren sehen. Ich glaube, entweder in der Teamdynamik irgendwas sehr, sehr Gutes passiert. Auf jeden Fall hat das Osnabrück-Spiel richtig Selbstbewusstsein gegeben und das haben die zu 100% mitgenommen. Vielleicht ist das auch einfach ein geiles Gefühl, den ersten vom Platz zu fegen, wäre jetzt
ein bisschen, aber das Selbstbewusstsein
aber eigentlich schon, aber dann gehst du natürlich mit gutem Selbstbewusstsein, ich wollte es gerade ein bisschen plumper sagen, aber da gehst du natürlich mit großem Selbstbewusstsein in das nächste Spiel rein.
Absolut, denn das muss man ja wirklich sehen. Diese Entwicklung war ja vor unser aller Augen. Ne? Ja. Ab 70. Minute essen, wenn man so will. Mhm. So sehe ich das alles. Ab da zieht sich dieser rote Faden durch. Ja. Ab da war dann so, ja Mist, wir verlieren jetzt. Oder sagen wir vielleicht, ne, es war uns schon ab der 70. Minute in Essen klar, dass wird uns hier wahrscheinlich durch die Lappen gehen. Aber schon dieses Gefühl, du saßt dann, ach Mist, dann überwiegt dann auf einmal wieder dieses Gefühl, nicht du hast so viel zu verlieren, sondern ach, man könnte doch so viel gewinnen. Und ich finde, das hat so diesen Schalter umgelegt jetzt total. Und auch die Art und Weise, wie Hirsch aufgetreten ist, der ja sonst immer, gerade auch bei dem Thema, natürlich jetzt nicht komplett gebremst hat. Das kann er ja natürlich auch nicht. Sagt, natürlich wollen wir aufsteigen. Aber auf der anderen Seite hatte ich jetzt auch in den Interviews das Gefühl, dass da nochmal eine andere Energie drin ist. Wie so eine Last, die abgefallen ist.
Er hat das erste Mal so ganz konkret in den Fernseher gesagt, wir wollen hoch.
Genau.
Also und das mit Ansage.
Also es gab natürlich schon die Momente, wo er natürlich auch in Pressekonferenzen darauf angesprochen wurde und natürlich gesagt hat, ja, Leute, wem mache ich hier was vor? Ne, also es ist jetzt nicht so, als hätte Hirsch jetzt nach dem Spiel gegen Wiesbaden gegen Waldhof jetzt den Aufstieg ausgerufen, sondern das war natürlich auch vorher klar. Nur die Art und Weise, und wie man damit umgeht, die finde ich, die verknüpfe ich total mit der 70. Minute in Essen. Also ich weiß nicht wieso, aber ab da an schien dann nochmal dieses Umdenken, oh Mann, also entweder jetzt oder nie. Und scheinbar war es der Mannschaft, ich gehe davon aus, dass ich ihnen vorher schon bewusst war, aber ihr wisst ja, wie es ist, man kann sich viel sagen, aber wenn es im Unterbewussten nicht einsickert, dann kann man viel sagen und vor Kameras tun, aber dann ist der letzte Meter vielleicht auch nicht drin oder das letzte Körnchen Aggression, irgendwie nochmal in den Zweikampf zu gehen. Ja. Dazu, was du auch oder was ihr auch richtig gesagt habt, ist natürlich, dass die Helden dieser Mannschaft geben sich jetzt wieder die Klinke in die Hand. Also dass Leute, die teilweise schon länger raus waren, ein Thilo Töpken zum Beispiel, der jetzt auf einmal wie Kai aus der Kiste, nicht ganz, aber natürlich auf einmal wieder auf seine Leistung bringt und auch da nicht so wirkt, als wäre er da nicht motiviert. Jemand, der vorher viel mehr gespielt hat, der natürlich jetzt irgendwie ins zweite Glied gerutscht ist, bringt jetzt seine Leistung. Auch ein wichtiger Aspekt, ich will es auch nicht zu lange werden lassen, ist natürlich jetzt auch, dass so ein Dominik Kota auftaut. Zwei Tore geschossen gegen Waldhof und auch, ich fand gegen Osnabrück auch schon ein ganz wichtiger Faktor. Wie schätzt ihr das ein, dass jetzt auch so Leute wie Jessen und Kota gerade jetzt zu diesem Schlussmoment auch noch richtig da sind? Glaubt ihr, das könnten Zünglein an der Waage sein? Oder ist es so, dass ihr auch ganz geheim sagt, schön und gut, dass es jetzt so gelaufen ist, aber wahrscheinlich wird es nicht für den dritten Platz reichen, um es ganz mal in die Totale zu bringen?
Willst du was sagen?
Ja, da fange ich mal an. Die werden unglaublich wertvoll sein, allein wegen der Form. Und dann sind da nicht nur Jessen und Kota, da finde ich persönlich einen Feed, einen unglaublich wichtigen Schlüsselspieler im Moment. Das ist eine absolute Bereicherung, dass er da im Zentrum spielt. Der ist immer anspielbar, der macht immer was mit dem Ball und verliert den vor allem auch selten. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, finde ich, auch in den letzten beiden Partien gewesen. Und wir haben das ja auch die ganze Saison gelobt, dass wir eine starke Bank haben. Und das ist de facto so. Und ich glaube, gerade bei der Intensität, wie ich das gerade schon gesagt habe, ist das halt auch super, so eine Rotation zu ermöglichen, damit die Leute sich auch ein bisschen erholen können. Wir haben eine gute Qualität. Ich glaube, die Leute, die jetzt im Winter kamen, haben alle auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt zu landen. Vielleicht ist das auch noch so eine Nachwehe aus der Regionalliga-Saison gewesen. Du hast da einen super verschworenen Haufen gehabt, die, glaube ich, gefühlt die Champions League gewonnen haben. Und dann kommst du da als Neuling rein und dann musst du da erstmal auch deinen Platz drin finden und auch dich taktisch da einfügen. Das ist ja auch nochmal eine andere Komponente. Und das merkt man, funktioniert. Und ich glaube, auf den letzten Metern, wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen zu variieren, im Tempo zu variieren, im Stellungsspiel zu variieren, die Intensität weiter hochzuhalten, weil wir immer ein gutes Äquivalent auf der Bank haben, was dann auch über die nächsten 45 Minuten das gleiche Pressing wieder hochhalten kann, dann sind wir da, glaube ich, auf einem richtig, richtig guten Weg. Und wenn die nächsten Spiele so laufen wie die letzten beiden, dann würde ich das mit der Relegation nicht ausschließen. Klopf, klopf, klopf. Und mal gucken, was die anderen so machen. Davon sind wir jetzt gerade halt abhängig. Die Punkte haben wir leider liegen lassen an ungünstigen Momenten. Aber gegen Cottbus selbst spielen wir noch. Da haben wir es in der Hand. Und Cottbus spielt jetzt noch gegen Essen. Wenn die beiden sich gegenseitig die Punkte klauen, dann
spielt Cottbus nicht sogar noch auch noch gegen Osnabrück. Ich glaube, Cottbus hat ein ganz blödes aus letztes Programm, die letzten Spiele. Luca, wie siehst du das denn? Ich möchte gleich auch noch mal kurz auf Dietmar Hirsch eingehen, weil die Taktik war jetzt ja gerade auch noch mal Thema. Die hat sich ja auch in den letzten beiden Spielen Osnabrück und Waldhof noch mal geändert. Auch wirklich zum Positiven, muss man ja sagen, wenn man die Ergebnisse anschaut. Ja. Luca, wie betrachtest du die Entwicklung der Spieler, die jetzt zuletzt in den Vordergrund gerückt sind? Und auf die Totale gesehen, wie ist deine Stimmung bezüglich jetzt, ne, die letzten beiden Spiele, Derby-Niederlage und das, was noch vor der Brust ist? Hand aufs Herz, wie fühlst du?
Ja, also ganz im Ernst, wenn jetzt so eine Mannschaft irgendwie dann aus der Regionalliga hochkommt und dann die ersten Spiele alles gewinnt und dann denkt man so, okay, die können gar nicht mehr verlieren. Seien wir ehrlich, also ich würde als Gegner, ich würde mich auf die Mannschaft einstellen. Also ich würde gucken, okay, wie spielt die, was sind da die Schlüsselspieler und irgendwann, das sind nicht nur schlechte Mannschaften hier bei uns in der Liga, die können das auch, die haben gute Trainer, die haben gute Spieler, die stellen sich dann vielleicht auch mal ein bisschen auf unsere Spielweise ein und dann finde ich das total beruhigend zu wissen, ey, wir haben eine krasse Bank. Also das war, ich meine, gegen Saarbrücken war das so, wo wir dann auch gedacht haben, okay, mal gucken, wie das wird. Und zur Halbzeit kamen noch ein paar Leute rein und die haben es dann gerissen. Also das ist total gutes Gefühl, einfach zu sehen, okay, wir haben nicht nur viele, viele Menschen irgendwie da im Kader rumhängen, sondern es sind wirklich auch Spieler, die Entscheidungsspieler sein können. Und ich meine, jetzt letztendlich mal so ein Lobinger irgendwann in der 60., 70. bringen zu können, was das denn für eine Qualität? Also den reinzubringen, dann schießt er noch ein Tor. Also das ist super. Und allein deswegen, wenn ich mir die nächsten Spiele, die wir noch haben, anschauen, das einzige Spiel, wo ich wirklich ehrlich Bedenken habe, wäre ein bisschen Aachen. Also die sind jetzt unfassbar. Da werden wir auch mit vielen Leuten anrücken. Das ist vielleicht auch nochmal gut für uns. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Aber alles andere, jetzt auch Heimspiel gegen Cottbus, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir das Ding verlieren. Also für mich ist es, wir gewinnen die Spiele, Cottbus lässt Punkte liegen gegen uns, gegen Essen vielleicht, und dann sind wir auf jeden Fall mindestens in der Relegation. Und da wissen wir auch noch nicht, gegen wen wir spielen. Ich glaube, die Hälfte der zweiten Liga könnten irgendwie Relegation spielen.
Wen würdet ihr euch wünschen für die Relegation?
Oh, das ist.
Es sind da alles gerade unten.
Also ich hätte irgendwie Bock natürlich auf Düsseldorf. Aber
ich denke da jetzt schon drüber nach, ne? Und ich weiß, ich kriege jetzt schon Schlafprobleme, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Generell Relegation.
Ja, können wir nicht.
2000, wann war das? 16, glaube ich, oder 17 gegen Würzburger Kickers? Ja. Ganz düster. 17, ja. Ne? Also, klar. Also, ja. Ich nehme den Optimismus mit. Ich teile den teilweise. Ich kann, wie gesagt, das auswärts manchmal nicht ganz einschätzen. Aber worauf ich nochmal eingehen möchte, ihr hattet es auch gerade kurz erwähnt, es wurden ja auch taktisch nochmal Änderungen vorgenommen. Du hast es vorhin gesagt, es wurde deutlich mehr abgesichert. Ne? Der MSV, der lebt das, dass er nicht unbedingt den Ball haben will. Aber wir haben es jetzt auch nochmal in den letzten beiden Spielen geschafft, das Ganze so zu variieren, dass es trotzdem zu gefährlichen Situationen kommt. Wir sichern zwar mit einer Fünferkette ab, aber die wird quasi so eine asymmetrische Viererkette, wenn es nach vorne geht. Mit einem, zum Beispiel jetzt zum Beispiel gegen Waldhof, ein Kota weiter innen eingeruckt und ein Krüger weiter außen. Damit hatte der Gegner auch so ein bisschen Probleme, die Zuordnung zu finden. Und das erste Tor ist zum Beispiel bezeichnet, ein Bitter, der nachrückt. Ne? Die ganze Mannschaft rückt auf, Kota, der dann außen steht und den Abpraller reinmachen kann. Ganz klares Tor, das auch dieser Taktik geschuldet war. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hirsch hat immer wieder Taktiken, die einmal funktioniert haben, nochmal im nächsten Spiel nochmal verwendet. Wie seht ihr das jetzt? Ich fand, dass jetzt die beiden letzten Spiele, gerade weil ja auch der Tabellenführer mit dabei war, das war richtig überzeugend. Glaubt ihr, wir werden das jetzt weiterhin so sehen? Also eine Fünferkette, große Absicherung und dann diese Nadelstiche mit einem vorrückenden Pressing. Und wie lange geht das wohl gut? Worauf ich hinaus will, ist auch, wie zufrieden seid ihr mit Dietmar Hirsch taktisch? Also erstmal, glaubt ihr, das geht weiter gut?
Schwierig.
Ja, also ich finde, dass das jetzt war so ein bisschen das Thema Schuster, bleib bei deinen Leisten, wie ich das ja eingangs schon gesagt hatte, ne, die hohe Intensität, das Pressen, sich auf die zweiten Bälle so ein bisschen verlassen, das ist ja das, was uns ja auch jetzt eine Zeit lang so erfolgreich gemacht hat. Schwierig wurde es ja dann, als wir angefangen haben, oder als dann auch die Stimmen lauter wurden, jetzt muss man doch auch mal ein bisschen offensiver spielen, man muss ja mal ein bisschen mehr Ballbesitz und so weiter. Da wurden wir relativ schnell entzaubert, weil der Trick war irgendwann Susek und Simala, einer links, einer rechts und dann über die Außen schnell nach vorne den Ball in den Strafraum bringen und hoffen, dass da irgendwer steht. Das hat lange, so mein Eindruck, nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise hat es kurz funktioniert und dann hatten die Gegner da draus. Dann sind Simala und Susek angegangen worden und dann haben wir dann den Ball vorne nicht reingekriegt. Jetzt durch die Verletzung kam da, glaube ich, so ein bisschen Varianz rein. Ich finde jetzt gerade auch sturmtechnisch, da hat sich's ja auch ein bisschen was getan. Wir spielen jetzt nicht mehr mit einem zentralen Mittelstürmer. Wir haben dahinter noch den Krüger und Lobinger. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, Krüger tut das sehr gut, nicht alleinige Spitze zu sein. Das funktioniert mit den beiden in der Dynamik wirklich sehr toll. Aber ich glaube, durch diese Entwicklung, die jetzt auch meiner Meinung nach Hirsch gemacht hat, wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Hirsch war vorher bei Bocholt, hat in der Regionalliga trainiert, dann uns übernommen, jetzt hoch in die dritte Liga, auch der macht noch eine Entwicklung. Er ist ja auch trainerjung, das muss man ja definitiv sagen. Und Stand jetzt muss man ja erstmal sagen, der Erfolg gibt ihm insoweit recht, weil er hat ja jetzt auch nicht die Mannschaft mit dem größten Budget, mit den größten Namen übernommen, sondern hat zumindest über Mentalität und natürlich auch der einen oder anderen Investition das geschafft, den MSV jetzt an den Punkt zu bringen, wo wir sind. Und wir haben uns, glaube ich, mittlerweile ein gewisses Portfolio aufgebaut, vielleicht kann man das so nennen, an Taktiken, wo wir dann durchaus auch variieren können und vielleicht einen Gegner auch mal überraschen können, wie jetzt eben mit den beiden letzten Aufstellungen. Und ob man da jetzt nochmal zurückgeht, nochmal vorgeht oder hier mal den einen oder anderen Schlüsselspieler gegen den anderen austauscht, um den Gegner da ein bisschen im Dunkeln zu lassen, könnte vielleicht auf den letzten Metern noch gut werden.
Glaubt ihr denn, dass der Taktiker Dietmar Hirsch auch in der zweiten Liga Erfolg hat, beziehungsweise dass die taktischen Maßnahmen vom Trainerteam Hirsch und Höhner ausreichen? Falls wir dieses Jahr es nicht mit dem Aufstieg schaffen, das nächstes Jahr auch wieder so erfolgreich in diese Bahn zu lenken, ganz offen gesagt?
Also ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, spielen wir in jedem Fall in der nächsten Saison weiter oben mit. Das denke ich schon. Also ich glaube, da ist so eine gewisse Kontinuität. Wenn wir jetzt nicht die herben Verluste irgendwie dann irgendwie vermerken müssen, dass irgendwie die Hälfte der Leute sagen, okay, wir haben doch irgendwie Angebote aus der zweiten Liga, wir gehen jetzt irgendwie, ja, wir hauen ab. Dann mit der Breite an einem Kader, die wir haben, auch mit der Variation, die wir reinbringen können. Und wie gerade schon gesagt, genau, der Didi Hirsch, der lernt ja auch noch, der wächst mit der Mannschaft zusammen. Der, wenn man erstmal zum MSV geht und da echt ganz viele Spiele gewinnt, muss man erstmal gucken, okay, was ist denn, wenn wir jetzt ein paar Spiele mal am Stück verlieren? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wie du schon gesagt hast, dann ist so taktische Umstellung, dann muss versucht werden zu erkennen, okay, was können wir jetzt tun dagegen? Deswegen fällt es mir ganz schwer, eine Prognose zu machen, wie das in der zweiten Liga dann ablaufen wird. Ich meine, da haben wir nochmal ganz andere Kaliber an Mannschaften, die vielleicht auch nochmal eben, dann gewinnen wir das Spiel eben nicht mit Glück mit 1-0, sondern werden irgendwie auch mal an die Wand gespielt, wenn ich mir dann ein paar Namen anschaue der zweiten Liga. Ich will es aber nicht absprechen. Also ich glaube, wie Thomas gerade schon gesagt hat, da ist ein Learning dabei. Und dieses Learning, wenn das gut ist, also wenn, wenn auch mal Spiele verloren gehen oder nicht gesagt wird, ja okay, komm, der Trainer kann nichts oder die Mannschaft kann nichts, die ist nicht zweitligareif, sondern daran gearbeitet wird, geguckt wird, okay, wie können wir auch punktuell vielleicht mal Änderungen vornehmen, mal jemanden vielleicht an der Hängenspitze, anstatt immer bei außen, nicht nur hohe Bälle nach vorne oder eine Verteidigung vielleicht auch mal neu aufstellen, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt mit der Fünferkette, was kennen wir gar nicht, und plötzlich zeigt sich irgendwie, wir sind hinten total sicher, sodass man dann frei nach vorne spielen kann. Ich weiß es nicht, aber ich traue dem Trainerteam das zu.
Alles klar. Ja, ich frage auch ganz offen, weil ihr seid ja natürlich auch MSV-Fans natürlich durch und durch. Und dementsprechend, wenn man mal so ein Stimmungsbild im Portal anschaut, da gibt's ja auch Fürsprecher und Leute, die ganz klar feuern. Und ich will mir gerne auch mal mein Ohr dann auf die Fanschaft halten, wie es bei euch die Meinung. Viele, die ja ganz klar sagen, nee, für mich reicht das alles nicht. Und andere, die sagen, der Mann mehr blau-weißes Blut oder mehr blau-weiß, mehr Zebra quasi von der Attitüde her geht doch gar, oder mehr Duisburg von der Attitüde geht ja quasi gar nicht. Also da scheiden sich ja schon die Geister. Und ne, meine Meinung ist dahingehend insofern offen, als dass ich mir natürlich auch weiter anschaue, wie sich das entwickelt. Und wenn ich dann sehe, es erfolgt immer wieder eine Reaktion und Pläne gehen auf, dann möchte ich auch gar nicht derjenige sein, der da rumunkt. Ne? Und ich weiß auch noch, dass ich im letzten Sommer vor dem Start der dritten Liga Interviews geführt habe und viele auch der Meinung waren, dass es so aktuell mit dem Spielerischen, was da gezeigt wurde, nicht gereicht hat. Aber wie ihr schon richtig sagt, auch in der dritten Liga hat eine Entwicklung bei Didi stattgefunden und wir waren Zeuge dessen. Und jetzt hat man gegen Osnabrück und Waldhof eine Taktik gewählt, die scheinbar offenbar so wirklich gut funktioniert hat. Sind wir mal gespannt, ob es gegen Hoffenheim 2 mit dieser Absicherungstaktik auch so gut funktioniert. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Wir müssen noch über ein anderes Thema sprechen, bevor wir endlich natürlich auch mal auf euch zu sprechen kommen und euer tolles Projekt. Heute Abend ist Mitgliederversammlung. Seid ihr Mitglieder? Darf ich euch mal fragen, ihr seid MSV-Mitglieder, seid ihr heute Abend zugegen oder habt ihr keine Zeit oder seid da gar nicht so involviert? Wie ist das bei euch?
Also da müssen wir vielleicht auch mal zugeben, wir sind seit Ende letzten Jahres MSV-Mitglieder geworden, endlich mal. Ist aus dem Grund, weil wir halt gedacht haben, okay, jetzt machen wir das Projekt, wir wollen so ein bisschen auch vielleicht das mehr mit dem MSV Duisburg auch ein bisschen in Verbindung bringen. Und ich muss für mich sagen, irgendwie hat sich das nie so ergeben, dann noch Mitglied zu werden. Also immer eine Dauerkarte schauen, immer im Stadion. Aber irgendwie war es dann so, ja, okay, Mitglied war für mich, weiß ich nicht warum. Also Schande über mein Haupt. Es ist unfassbar wichtig, dass auch eben diese Gelder da reinfließen. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, dass auch mit in der dritten Liga jetzt, mit dem, was wir jetzt geleistet haben, auch davor, dass da ziemlich gute Arbeit gemacht wird. Also von daher denke ich mal, dass sowas total wichtig ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir da, glaube ich, noch gar nicht mitentscheiden dürfen.
Nee, wir sind auch kein halbes Jahr dabei. Da ist damals so ein bisschen passiert. Wir hatten das Projekt geplant, die Idee gehabt. Und dann hatten wir natürlich auch Kontakt mit dem Herrn Stiefelhagen. Und der hat halt gesagt, warum seid ihr eigentlich keine Mitglieder? Also gar nicht so aggressiv, sondern hat gesagt so, ich habe euch hier gar nicht gefunden. Wie sieht's denn aus mit euch? Und dann hat er uns ein bisschen darüber erzählt, über die Mitgliedsbeiträge, wird hier die Jugend finanziert. Hier das Nachwuchsleistungszentrum, das muss am Laufen gehalten werden. Und eigentlich ist das ja mal ganz schön, wenn man so als MSV-Fan sich überlegt, nochmal die paar Kröten vielleicht zusätzlich auszugeben für so eine Mitgliedschaft. Und da hat er absolut recht, weil auch die Jugendarbeit ist für uns natürlich eine finanzielle Goldgrube für den Verein als auch dann für den Profisport.
Ja. Absolut. Ihr habt die Personalie natürlich, um die es wahrscheinlich auch heute Abend vor allem gehen wird, angesprochen. Christian Stiefelhagen hatte ja schon angekündigt, dass er heute Abend, wir nehmen am Dienstag auf, muss ich dazu sagen, den 14.04. und dementsprechend reden wir von heute. Er wird heute seinen Rücktritt offiziell bekannt geben. Wie schaut ihr darauf und mit welchen Gefühlen seid ihr dieser ganzen Geschichte begegnet? Irgendwie läuft doch eigentlich ganz gut. Man fragt sich, was ist da im Hintergrund los? Aber irgendwas wird los sein, nicht wahr? Wie geht ihr damit um und wie fühlt ihr euch damit?
Ja, also wir hatten ja, wie vorhin schon erwähnt, über das Projekt ein bisschen Kontakt mit ihm und wir hatten auch die Möglichkeit, dann im Vereinsheim ein bisschen ein paar Videos zu drehen, Bilder zu machen. Und wie er uns da, oder ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, weil wir haben uns zwar ausgetauscht, aber für mich, wie er mir da ja, so ein bisschen vorgekommen ist. Also er hat uns die Tür aufgemacht, hat gesagt, jo, kommt doch rein, Jungs, cool, dass ihr das Projekt macht hier. Ich mache hier noch ein bisschen, das war, glaube ich, wann war das, kurz vor Weihnachten?
Das war kurz vor Weihnachten,
oder dann, ja. Kurz danach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das so, dass er gerade im Hinterzimmer saß und die ganzen Mitgliedsausweise gemacht hat. Und sonst war keiner da. Und wir haben uns gedacht, so, okay, ja, cool, wir machen dann mal hier. Er hat gesagt, ja klar, macht natürlich was zu trinken, gerne. Total herzlich empfangen. Und dann haben wir uns auch ausgetauscht und haben dann gedacht, so, okay, aber krass, dass der so viel da die ganze Zeit, wo wir da waren, hat er hinten diese Karten gemacht. Und die hat auch erzählt, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, auch im Vorhinein, also in der Vorweihnachtszeit. Und ja, ich habe euch extra auf den 24. datiert, weil irgendwie ist das cool, zu Weihnachten sowas bekommen. Also auch schon total engagiert, total empathisch, offen, auch unserem Projekt gegenüber. Und deswegen hat mich persönlich das eigentlich doch schon sehr überrascht. Also ich meine, wie uns alle, also muss da irgendwas im Hintergrund dann gelaufen sein, was irgendwie man nicht irgendwie erahnen konnte oder wir halt als Außenstehende nicht erahnen konnten, weil so kam es jetzt nicht so, als ob er nicht wirklich Bock hätte, weil er seine Freizeit in dem Fall bis nachmittags abends da reingesteckt hat, damit diese Tickets rausgehen, also diese Mitgliedsausweise. Und von daher, ich glaube aber nicht, dass das, man hat es ja gezeigt, dass das jetzt dem Verein und der Mannschaft an sich sehr geschadet hat. Mhm.
Kriegt man ja häufig mit, dass wenn Unruhe im Verein generell ist, dass sich das, obwohl gesagt wird, ey, das sind hier gar keine so großen Schnittstellen, ja, man kriegt es trotzdem mit, dass Unruhe im Verein das Ganze irgendwie auch auf die Mannschaft überträgt. Hatte ich jetzt auch nicht so das große Gefühl.
Hm? Es war einigermaßen dramalos für das, was wir eigentlich so aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind.
Also als ich das las, dachte ich, irgendwie schon wieder typisch MSV. Eigentlich läuft doch gerade gut. Was ist jetzt los? Ich habe die Antwort habe ich dazu bis heute auch nicht. Ich habe Christian auf jeden Fall auch eingeladen in den Streifendienst und er weiß, dass er, wenn er was loswerden will, dass er natürlich hier auch immer wieder ein gern gesehener Gast ist. Und falls er das jetzt gerade sieht oder schaut, er weiß sicherlich, dass das immer noch der Fall ist. Aber so die richtigen Hintergrundinfos, warum, kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Möchte ich aber an dieser Stelle natürlich jetzt auch nicht machen.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Aber wir wollen natürlich auch dann mal so ein bisschen dazu kommen. Ihr hattet es gerade auch schon mal angeschnitten. Ihr wart dann im Clubhaus. Ich habe auf eurer Seite gesehen, habt ihr auch die Fotos gemacht. Ihr habt quasi das als Hintergrund benutzt, um eure Seite, die wirklich wunderbar aussieht. Die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, liebe Freunde. Da habt ihr so ein bisschen schon gearbeitet. Erstmal, ihr seid natürlich auch aus einem Grund hier. Ripe for Zebra Kids heißt das Projekt. Und es tut mir leid, ihr kommt natürlich nicht drum rum. Die meisten, die dieses Format hier hören, die werden euch schon irgendwoher kennen. Wenn nicht als Fan aus der Kurve, dann zumindest, weil ihr auch schon so ein bisschen Promo-Arbeit reingesteckt habt. Erstmal, was ist Ride for Zebra Kids? Macht's kurz gerne.
Ja, eigentlich ist es nur ein privates Fahrrad-Charity-Projekt. Also wir haben gedacht, wir können Fahrrad fahren, einigermaßen. Wir wollen irgendwas Gutes tun. MSV, da liegt es nahe, mit den Zebra-Kids irgendwie da was in Verbindung zu bringen. Und eigentlich ist es so, wir fahren Kilometer. Wir fahren nach London, Bukarest und Wien. Und für die Kilometer oder halt vielleicht auch einen Festbetrag sammeln wir Geld für die Zebra-Kids. Geht auch sofort an die, also gar nicht über uns. Wird sofort dorthin überwiesen von denjenigen Leuten, die uns unterstützen wollen. Wir sind einfach nur die, die sagen, wir haben Bock auf so ein Projekt, wir haben Bock, Fahrrad zu fahren und wollen halt dafür dann irgendwas Gutes tun. Und da haben sich dann die Zebra-Kids angeboten.
Das hört sich super an. Jetzt habe ich natürlich mir so ein bisschen Hintergrundinfos auf eurer tollen Seite geholt. Und da kommt raus, ich würde ja denken, jemand, der sagt, ey, ich mache ein Projekt mit Fahrradfahren, Charity, und ich fahre 1000 Kilometer oder 607 Kilometer. Da ist ein Fahrradcrack, der da redet. Aber Ist gar nicht so. Also ihr seid schon Fahrradenthusiasten, aber geworden. Und das eigentlich erst so seit einem Jahr. Thomas, du bist, glaube ich, als letztes dazu gekommen. Ist das richtig oder tue ich dir jetzt Unrecht?
Nee, da war ich tatsächlich, glaube ich, der Letzte. Aber ich habe auch die kürzeste Strecke, das muss man dazu sagen.
Du hattest gesagt, ich weiß nicht, ob es bei Radio Duisburg war, hast du gesagt, die Strecken, der Streckenumfang wird auch nach Wadenumfang bemessen. Jetzt willst du mir also erzählen, du bist der Lauch der Runde oder was?
Ja, ich will. Also jetzt sieht man das nicht, weil ich hier abgeschnitten bin. Ne? Aber gut, dass ihr nicht weiter nach unten sehen könnt. Also im Prinzip, das ist für mich jetzt die größte sportliche Herausforderung, die ich mir jemals persönlich gestellt habe. Also man muss jetzt auch mal, ich muss mal kurz den Wandel auch erklären vielleicht. Also ich komme von 120 Kilo und da hat sich in den letzten 2 Jahren ordentlich was getan. Und das Fahrradfahren, das war im Prinzip nur so einer der ersten Impulse mit so, gut, ich bin jetzt Mitte 30, das wäre geil, wenn ich mit 40 noch lebe. Und dann habe ich mir ein Fahrrad geholt und neben dem Gewichtsverlust dann halt auch noch angefangen zu strampeln. Weil einfach so ein bisschen, ja, die Transformation vom Couch-Potato zum halbwegs soliden, der dann anfängt schwer zu atmen, wenn er sich die Schuhe zubindet. Das wäre schon ganz cool, habe ich mir gedacht. Dann so einen kleinen Gesundheitstrip gekriegt und dann das Fahrrad noch geholt, weil, ja, ich glaube, wir, oder vielleicht alle, die so ein bisschen auf Instagram unterwegs sind, das Fahrradthema, das ist im Moment recht groß. Da gibt es so ein paar deutsche Influencer, die da durchaus ein bisschen Content machen. Da habe ich mir gedacht, ja gut. Sieht interessant aus, habe ich Bock drauf. Das kombiniert einfach draußen sein mit Sport und vor allem Ausdauersport. Ja, bin ich dabei, aber dann wollen wir auch nicht direkt übertreiben. Ne? Also 600 Kilometer, 4 Tage, das ist schon für mich eine Hausnummer. Aber ich beneide auch nicht Luca und Max um ihre 1100 Kilometer hier.
Man muss ja dazu sagen, ihr seid ja eigentlich ein Trio. Der liebe Max, Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, er sieht uns auch noch zu im Nachhinein. Der wird nach Bukarest fahren, aber von Wien aus. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. London, Bukarest und Wien ist natürlich angelehnt an den Shanty von den MSV-Fans. Natürlich. London, Bukarest und Wien mit Duisburg durch Europa ziehen. Wie ist die Idee entstanden? Ihr kommt nicht drum rum, das einmal kurz zu erzählen.
Ja, Thomas, willst du wieder beginnen?
Ja, ich beginne mal. Das ist ja mittlerweile auswendig drin. Gut,
alles. Mach es kurz, komm.
Nein, mach es kurz. Das war im Prinzip wirklich aus der Mid-30er Midlife-Crisis heraus, hat man sich gedacht hat, so, boah, ja, du bist am Arbeiten, du machst dies, du machst das, aber du willst auch irgendwie was Gutes tun. Wie Luca gerade gesagt hat, was Gutes tun, MSV-Verbindung. Wir haben gerade den Song London, Bukarest und Wien. Da hab ich mir gedacht, das wäre schon allein geil, diese 3 Dinger anzufahren. Weil einfach eine Dauerohrwurm gewesen. Und dann halt einfach die Zebra-Kids als Zweck. Und dann den Entschluss gefasst, Luca eine Sprachnachricht gemacht, so, ey, ich habe hier die total bescheuerte Idee, du wirst mich gerade hart auslachen, aber was hältst du davon? Ja, und zu unserem Glück oder vielleicht auch sportlichem Unglück hat Luca gesagt, ja, finde ich geil, das machen wir. Ja. Und dann ging die Planung Ende November vergangenen Jahres los. Dann waren wir kurz in der Bredouille. Ja gut, das sind ja 3 Städte, aber 2400 Kilometer für einen, das sind ganz schön viel. Suchen wir noch einen dritten.
Du redest von Bukarest natürlich.
Ja, genau, ja. Von Bukarest. Ja, und dann hat der Luca den Max getroffen auf einer Party beim Verköstigen von Apfelschorle. Dann nennen wir es bei Namen Bier. Und der Max hat gesagt, ja, coole Idee, bin ich dabei. Hat es am nächsten Tag kurz bereut, aber sich gedacht, ja, nee, wann mache ich das?
Hat er sich dann am nächsten Tag noch dran erinnern können?
Ich habe extra eine Sprachnachricht gemacht, die ich dem Thomas geschickt habe. Dann konnten wir das auch beweisen.
Ja, stimmt. Ne?
Nee, du hast schon zugesagt. Da gibt's genau. Du hast ja auch mit Blut geschworen. Tut mir leid.
So war das nicht. Genau. Aber auch neben dessen hat Max dann einfach gesagt, so, ey, das ist eigentlich eine coole Idee. Wann machst du sowas im Leben eigentlich nochmal, so eine Aktion? Und dann auch im dann wieder klaren Kopf hat er gesagt, ne, bin ich dabei.
Der Max ist ein bisschen mehr im Fahrradgame als ihr. Ihr müsst dazu sagen, muss man mal sagen, ihr seid halt irgendwie, du hast gerade so ein bisschen erzählt, wo es bei dir zum Fahrradfahren kam. Mhm. Bei dir ist der Fahrradenthusiasmus aber auch noch gar nicht so lang her. Also so lang hast du jetzt auch noch nicht die Huspe, sich in den Sattel zu setzen und lange Strecken zu fahren, oder Luca?
Nee, also ich habe mir auch ähnlich wie Thomas im letzten Jahr, also Anfang letzten Jahres, haben wir gedacht, okay, irgendwas muss sein, schon vorher mal die Idee gehabt, dann gerade schon drüber geredet, hier die ganzen Fahrradinfluencer, die dann anfangen, ihre Bikepacking-Touren zu machen ohne Ende, und guckt man sich dann an und denkt, ja, irgendwie cool, will ich auch machen. Und dann seitdem aber schon ordentlich Kilometer geschrubbt, und es macht auch einfach wirklich Bock. Also einfach mal ganzen Satteltaschen dran, losfahren, letztes Mal die Mosel lang gefahren, von oben nach unten einmal, zwischendurch immer wieder gepennt. Wir waren in den Niederlanden, haben da Bikepacking-Touren gemacht. Ist ja auch von hier aus ganz gut anzufahren. Aber so haben wir eigentlich, bis auf, dass wir uns letztes Jahr ein Fahrrad gekauft haben und jetzt ein paar Kilometer gefahren sind, wenig damit zu tun. Der Max wiederum, ja, der fährt Triathlon. Also der, oder Schwimmtriathlon oder Renntriathlon. Also er ist da schon ein bisschen ambitionierter unterwegs, ja.
Okay, jetzt kommt mir natürlich die Frage auf. Ich finde die Idee super cool und ich sehe mich selbst bei so einer Sache auch irgendwo, dass die Euphorie einen dann packt und dann sagt, ey, also wenn ich so ein Rabbit Hole oder so ein neues Hobby habe, dann wird sich super viel Equipment dafür gekauft, dann wird alles gemacht und dann hast du alles und dann ist das bei mir so nach 5 Monaten verliere ich den Bock, du hast den ganzen Scheiß und irgendwann landet der bei eBay, irgendwann landet der bei Kleinanzeigen, so, ne? Und ihr dachtet, boah, Rad an der Mosel, das finde ich schön. Ich war auch schon mal in Holland. Fahr ich doch mal 1000 Kilometer. Also, keine Ahnung.
Man könnte behaupten, das ist durchaus ambitioniert, ja. Aber wenn man dann erstmal anfängt, so eine Idee publik zu machen, dann kommt da auch irgendwann die Verpflichtung. Ne? Ist auch gut, einen bei der Stange zu halten. Also, ne, wenn ich dann manchmal so nachmittags nach der Arbeit mein Fahrrad angucke und mir denke so, boah, eigentlich heute vielleicht mal nicht. Dann denkst du dir aber, ja, nee, das sind noch 2 Monate, vielleicht ja doch. Also noch heute trainieren, ne? Und dann wird auch durchgezogen. Also da ist im Moment wenig Raum für Entschuldigungen und nicht machen. Jetzt muss man machen. Aber das Schöne ist, es macht trotzdem Spaß. Also das ist jetzt gerade nicht nur das Pflichtgefühl, was einen da auf dem Rad hält. Man weiß vor allem, das ist ja auch so ein bisschen positiver Stress, weil man weiß, ey, mit jedem Kilometer, den ich hier radeln werde, da kommt auch noch was Gutes zustande. Aber das Hobby selber wird dadurch jetzt für mich nicht eingeschränkt. Also ich merke, es macht nach wie vor genauso viel Spaß. Nur jetzt schaffe ich damit sogar noch was Gutes dabei zu tun.
Absolut. Aber ich muss da trotzdem noch ein bisschen drauf eingehen. Ein bisschen in dieser Wunde muss ich noch so ein bisschen hacken. Weil wie gesagt, ey Luca, 1100 Kilometer und 7000 Höhenmeter.
Genau.
Ungefähr. Ja. Das klingt ambitioniert. Ich lache jetzt nicht, weil ich denke, ihr schafft das nicht. Aber ich denke, ich bin nicht der Allerunsportlichste. Aber ich bin jetzt auch keiner, der sich am Wochenende aufs Rad setzt. Also ich bin irgendwie der, oh, Sonne und Rad ist okay, dann fahre ich eine Runde. Aber ne, da seid ihr jetzt auch schon von weg, aber ihr seid jetzt auch so von einem Fritz Meinecke weg. Ne? Also einem Fahrradinfluencer, der sich für so Atlas Mountain Race etc. monatelang vorbereitet. Ne? Ihr bereitet euch vor, aber es ist ja schon so, dass es schon nochmal ein Sprung ist. Wie gehst du damit, oder wie geht ihr damit um? Also erstmal, Luca, du hast natürlich nochmal 400 Kilometer mehr als der liebe Thomas, ohne das schmälern zu wollen.
Nee, nee. Ich,
und auch durch den alpinen doch. Raum. Ne?
Erstmal, sagen wir mal so, ist es natürlich alles noch neben der Arbeit. Ne? Also man arbeitet voll, man muss noch irgendwie sein Leben leben, man muss zwischendurch mal die Bude aufräumen, man muss irgendwie mal die Partnerin bespaßen. Alles drum und dran. Also es ist ja nicht nur, wie du schon gesagt hast, Fritz Meinecke. Ich setze mich aufs Fahrrad und kann dann den ganzen Tag irgendwie trainieren, während ich Twitch-Livestream mache und damit mein Geld verdiene. Das ist das nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass man sagt, okay, wir müssen die 150, 180 Kilometer am Tag schon packen. Das muss schon drin sein und dann über mehrere Tage. Und das war bei den Bikepacking-Touren, die wir gemacht haben, war das auch, die 150 Kilometer pro Tag waren da schon machbar. Und ich gehe so an die Sache dran, dass zum einen natürlich Training eine Rolle spielt, zum anderen aber auch, wir haben den ganzen Tag Zeit. Also fährst du morgens los, machst nochmal eine Pause, fährst weiter, machst eine Pause. Und solange du nicht irgendwie eine Verletzung hast, vom Fahrrad fällst oder irgendwas muskulär so kaputt geht, dass man sagt, ich kann das nicht mehr machen, dann wird das schon machbar sein. Es wird anstrengend sein, definitiv, aber ganz zur Not, ich habe mir noch 5-6 Tage mehr Urlaub genommen, stecke ich das nochmal nach hinten. Dann mache ich mal eine kurze Tagpause und fahre dann am nächsten Tag weiter. Also das wird schon, solange nicht irgendwas passiert, wird das schon durchgezogen. Und ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, dass das funktioniert.
Hast du noch mal eine Strecke, die das so ein bisschen simuliert? 7000 Höhenmeter, du fährst durchs Alpine, du fährst durchs Alpenvorland doch teilweise auch, und das ist ja nicht ohne. Also wenn man da sagt, Rad an der Mosel oder Holland, das ist ja landschaftstechnisch genau das Gegenteil.
Das ist ganz interessant. Es ist eben, die Höhenmeter kommen nicht zustande in Richtung Alpenvorland, sondern
bin ich überhaupt richtig informiert?
Mittelgebirge.
Okay.
Also ist es so, dass meine erste Etappe hatte ich geplant bis nach Siegen, glaube ich. Und das sind 1800 Höhenmeter.
Siegen? Ja, gehst du durch Siebengebirge durch.
Ja, ja, nicht, ja, genau, nicht so, ja, sondern so. Irgendwann kommt man da. Deswegen sind wir auch noch am, ist erstmal so die Strecke bei Komoot eingeben, guckt, okay, ja. Und so. Man ist noch ein bisschen am Umplan. Man schaut dann natürlich, okay, kann ich vielleicht 20 Kilometer mehr fahren, dafür 800 Höhenmeter weniger. Das ist noch variabel. Also das Gute ist, wir haben ja wenig gebucht. Sondern ich persönlich will auch viel mit Zelt und Isomatte.
Und das kommt ja noch dazu. Also ist das nicht auch noch etwas, was Energie raubt? Wie gesagt, ich gucke ja gerne mal so Fahrradtour-Leute, und die sind natürlich dadurch, dass da dazu kommt, Pension, du hast eine Dusche, du hast ein richtiges Bett, du bist auch nicht gezwungen, noch ein Zelt bei strömendem Regen aufzubauen und dann in der klammen auf der klammen Isomatte zu liegen. Also du hast das auch schon seelisch so durchgespielt, denn mir kommen 1000 Eindrücke allein schon bei dem Gedanken irgendwie im Kopf an.
Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich so das erste Mal mit Zelt unterwegs bin. Also wenn, dann mache ich auch so Bikepacking-Touren mit Zelt oder Backpacking-Touren mit Rucksack und Zelt, das schon. Also das wäre jetzt nichts Neues für mich. Dennoch, wenn es vollkommen in Sturm regnet, dann hole ich mein Handy raus, booking.com, und hole mir eine Unterkunft. Also da bin ich auch ganz flexibel. Und wenn, dann bin ich über, ich weiß nicht, ob du das kennst, One Night Tent. Das ist sowas wie Google Maps. Dann siehst du überall, wo Leute ihre Vorgärten zur Verfügung stellen, ihre keine Wiesen, die haben, keine Ahnung was. Dann kannst du da kurz checken, rufst die an, sagst, hast du Zeit? Und dann bieten die vielleicht sogar ein Frühstück, eine Dusche, vielleicht eine Wäsche für deine Wäsche an. Und das alles unentgeltlich. Und dann kannst du sagen, okay, hier in der Nähe kann ich bei dir pennen. Ja, komm da vorbei, ich habe ein Frühstück für dich.
Cool.
Also das ist ganz cool. Da kommt man wieder mit Leuten in Kontakt. Also, aber es ist alles nicht in Stein gemeißelt. Die Route, also die vollständige Route noch nicht, die totale. Und auch nicht, ob ich jede Nacht irgendwie nur im Zelt schlafen werde. Wenn ich nicht mehr kann, dann hole ich mir auch eine Unterkunft.
Das verstehe, ja gut, alles klar. Also ihr habt da schon so ein kleines Hintertürchen eingebaut. Thomas, ja. Jetzt du fährst nach London. Bei dir ist natürlich das größte Ding, du musst noch schwimmen. Ne?
Ja, eigentlich Max-Route, weil der ist ja der Triathlet. Aber Spaß beiseite. Ich fahre eigentlich von hier aus, also von der Schau-ins-Land-Reisen-Arena, das ist da, wo wir am 20. Juni starten, fahre ich nach Calais, nach Frankreich, und setze dann da quasi einmal über nach Dover. Schwimmen, habe ich mir gedacht, 50 Kilometer mit Rad auf dem Rücken. Wäre cool, aber das wäre dann doch schon ein bisschen Selbstüberschätzung. Und deswegen wird es dann doch die Fähre. Und ja, von da aus geht's dann auch hier noch optimistisch, weil ich da noch ein paar Höhenmeter rausholen kann. Aber am letzten Tag steile 1800 Meter hoch nach London.
Ach.
Weil London scheint auf dem Berg zu sein. Mehr oder weniger gibt's da ein paar Höhenmeter hin. Ich habe es bis dahin relativ flach. Dafür, ich versuche mich da immer ein bisschen rauszureden, weil ich sonst schlechtes Gewissen habe, aber ich habe die ganze Zeit Westwind, also mir peitscht der Atlantikwind von Duisburg aus bis an die französische Küste entgegen. Das heißt, ich tritt da Doppelte an Leistung. Ja, genau so ist das. Und dann geht's nach England, und dann hoffe ich, habe ich Rückenwind. Den Berg hoch.
Dann habt ihr natürlich auch jeweils ein Stadion auserkoren, das quasi der Zielpunkt ist. Bei dir ist es die Allianz, das Allianz Stadion. Es ist ja nicht die Allianz Arena, das Allianz Stadion. Es gibt ja super viele Allianz Stadien. Es gibt Allianz Riviera in Nizza. Es gibt das Allianz Stadion, ich glaube Allianz Juventus hat auch ein Allianz Stadion, soweit ich informiert bin. Rapid Wien hat ein Allianz Stadion. Da wird's für dich hingehen. Du, lieber Thomas, hast natürlich die Qual der Wahl an Stadien, aber du wählst den Norden Londons, aber nicht die ehemalige White Hart Lane, beziehungsweise nicht das Tottenham Stadium, sondern genau. Für dich geht's zum Emirates.
Genau, weil, und das hatten wir auf der Seite vom MSV-Museum recherchiert, die hatten ja einen kurzen Beitrag dazu gemacht, woher kommt eigentlich die Anspielung mit London, Bukarest und Wien. Und da war halt das Spiel gegen Arsenal 1974.
Ich ärgere mich nicht drauf fest.
Ein Testspiel gegen Arsenal, wohl das, worauf das anspielt, beziehungsweise wo haben wir da mal einen Londoner Verein gehabt. Und darum ist es entsprechend das Emirates geworden. Ah. Die sind nicht so kontaktfreudig. Ich glaube, für dich kannst du da gleich schöner berichten, aber in Richtung Arsenal, wenn man da mal anfragt, so, hey, wir haben das Projekt, wir möchten kein Geld, wir möchten nur irgendwie am Stadion filmen oder vielleicht einmal kurz mit dem Rad rein. Ja, leider können wir keine Spendenanfragen mitnehmen. Unser Budget ist sehr und leider schon sehr viele Kanäle probiert. Vielleicht hat ja irgendwer eine tolle Idee da draußen, die sich den Podcast angucken. Kennt jemand bei Arsenal? Gerne mal ein gutes Wort einlegen. Welche Kamera? Da.
Bei dir ist es anders. Du hast auch Rapid Wien angeschrieben.
Genau. Ja, ich habe mir erst gedacht, okay, warum nicht? Kann man ja probieren. Einfach mal anschreiben und fragen, ey, kann ich vielleicht bei euch, wenn ich ankomme, ins Stadion reinfahren, einmal kurz mit der Kamera, bin da und gut ist. Kam erstmal keine Antwort. Dann habe ich gedacht, na gut, ist bestimmt untergegangen. Dann habe ich mal irgendwie zu Hause ein bisschen recherchiert und das Stadion wurde von einem Duisburger Architekt designt, der auch MSV-Fan ist, und habe dann einen Beitrag gesehen, er im MSV-Trikot.
War kein Dienstleister-Architekt, oder?
Nein.
Also oder auch kein Dienstleigner Bauherr, der irgendwie da seine Finger im Spiel hatte.
Kein Bauherr, der mit H und anfängt und mit L nein. nicht aufhört.
Nein, so ist es nicht. Der Name war zumindest.
Er ist ja auch kein Architekt, muss man dazu sagen.
Nee, das stimmt.
Und dann habe ich gedacht, versuche ich es darüber mal. Habe dann das Architektenbüro da angeschrieben, kam auch sofort eine Rückmeldung. Ey, ich habe es geklärt, ruf mich morgen an. Okay, angerufen. Jo, hey, ich habe mal mit denen gesprochen. Kontakt ist hergestellt, hier ist die Nummer, melde dich da mal. Ach, okay, cool, danke. Ja, melde dich, wenn du Probleme hast, sag mir Bescheid, finde ich total cool. Sag mal, wann du da bist, vielleicht habe ich auch Zeit, komme ich auch vorbei. Ja, dann eben halt die entsprechende Kontaktstelle da kontaktiert. Und dann war auch so diese Art und Weise, die mit der es aufgenommen wurde, so, ey, geile Sache, gib mal deine Adresse, wir schicken dir mal zu. Ja, und dann hatte ich ein Rapid Wien Trikot im Briefkasten, hinten mit Ride for Zebra Kids. Hier, kickse, total geil, feiern wir, lass uns mal telefonieren, dann können wir gucken, wenn wir da kein Spiel haben, machen wir auf, dann können wir vielleicht da mal was planen.
Props an Rapid Wien,
total
absolut
geil.
Ja. Super geil.
Also, das haben sie wirklich einen Fan gewonnen. Also ich finde das richtig, richtig cool. Einfach auch, weil das so ein, man hat einen Startpunkt hier in Duisburg und man fährt von der Schauenstein-Reisen-Arena los und einfach dann kommt genau da an. Und das ist halt super. Und dieses Projekt hat halt so viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch relativ früh eine Rückmeldung bekommen von einer Dame, die in Wien wohnt, aus Duisburg, auch Duisburg-Fan ist, jetzt aber seit mehreren Jahren in Wien wohnt. Hat gesagt, komm vorbei, ich würde gern machen dir Essen, hab voll Bock. Übrigens, wir sind dann und dann hier in Duisburg mit meinem Sohn, komme ich vorbei, lass uns mal treffen. Haben wir gesagt, machen wir. Kontakt hergestellt und jetzt machen wir das so, dass wir gemeinsam die letzte Tour fahren. Die mobilisiert ein paar Leute da, ich komme dann da vorbei und wir fahren dann gemeinsam in Richtung. Also das hat so eine Eigendynamik und Leute haben Bock da drauf und das ist halt unfassbar cool.
Super geil.
Die Resonanz.
Jetzt ist Max natürlich nicht hier. Max wird zum Dynamo-Stadion dann fahren, ist das richtig? Ist das das Stadion von Dynamo in Bukarest?
Das ist die Arena Nacional. Ja. Das ist das
Dynamo. Ich glaube, ist es das Stadion? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Der Sportjournalist ist nicht ausreichend informiert. Also, es gibt ja Dynamo Bukarest und gibt's denn noch? Es gibt doch noch war, gibt's nicht noch einen Bukarester Verein? Jetzt bin ich gerade.
Wer ist denn noch? Steaua Bukarest?
Steaua, genau. Aber Steaua ist ja aufgegangen. Weil Dynamo und Steaua. Genau. Und Steaua ist jetzt quasi aufgegangen. Steaua sind ja diese ganzen Armeeklubs gewesen. Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Genau. FCSB? Ist das nicht FCSB? Ich glaube, das ist es inzwischen, diese Abkürzung FCSB und dann dieser gelbe Stern als Wappen. Leute, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Anyways, dafür haben wir auch gar nicht die Zeit. Aber ihr habt natürlich, wir müssen natürlich auch noch ganz kurz einmal Max Route absprechen, weil der wird ja nicht von der Schauinsland-Reisen-Arena aus starten, weil der hätte ja sonst deutlich zu langen Weg. Das heißt auch, Max ist derjenige, der später losfährt und am längsten auch unterwegs sein wird, weil er wird den Staffelstab von dir übernehmen, Luca.
Genau. Wir haben das so geplant, dass wir eventuell, wenn es zeitlich ausgeht, dass wir uns treffen, dass wir dann quasi vielleicht das Maskottchen der Zebra Kids übergeben. Okay, komm, jetzt fährst du weiter mit dem Max. Und der Max fährt dann eben, also ich glaube, er hat gesagt, mit dem Bus nach Wien, dann nach Bukarest und dann fliegen sie zurück. Er wird es aber auch nicht alleine machen, weil so eine Tour, hat er gesagt, da hätte er gern ein paar Leute dabei. Ist halt relativ weit weg von zu Hause. Wenn da was passiert, weißt du nicht, kannst die Sprache nicht, dann vielleicht auch cooler mit ein paar Menschen dabei. Also das wird er mit 3-4 Kollegen machen. Aber dann genau, wenn es passt, werden wir uns in Wien treffen. Und dann fährt er dann halt nochmal 7, 8, 9 Tage. Dann ab dann los.
Wovor habt ihr am meisten Bammel? Es gibt ja so eine Sache, und ich spreche da vor allem, man guckt sich auch schon die Strecke an. Was ist so die Sache, wo ihr sagt, boah, da graut's mir jetzt schon? Ihr müsst es nicht auf die Strecke begrenzen, aber was ist so das, was euch so den größten Stein noch aufs Herz legt? Ich möchte gar nicht so negativ sein, aber so eine Tour, wie ihr ja schon im Vorfeld gesagt habt, ne, umso näher das rückt, klar, wenn es irgendwie noch 5 Monate sind, dann kann man darüber lachen, aber umso näher das rückt, desto mehr macht man sich ja auch Gedanken. Was sind da bei euch so die Themen, die euch noch gerade beschäftigen, die vielleicht auch so eine Unwägbarkeit darstellen?
Also für mich ist es so ein bisschen der Kopf. Jetzt sind das 4 Tage am Stück mit anderen Leuten zusammen. Ist halt immer eine gute Sache, das funktioniert. Man zieht sich da gegenseitig so ein bisschen mit, wenn man gerade mal schwächelt. Da wird der Part sein, so ein bisschen das alleine. Auf der einen Seite habe ich da ultra Lust drauf, diese Strecke auch in großen Teilen alleine zu fahren und einfach mal für mich zu sein und das zu machen. Aber ich habe gleichzeitig auch Respekt vor mir selber, in dem Sinne, dass ich mir denke, so, boah, ey, wenn bei mir die Stimmung kippt, ich kann gerne mal knatschig sein. Hoffentlich kann ich da gut mit mir selber umgehen. Und kriege mich dann, wenn da mal ein Loch kommt, da auch gut rausgezogen. Ansonsten rein humoristisch gesehen, Belgien ist, glaube ich, eine der europäischen Staaten mit der höchsten Fahrradverletztenquote. Das ist
woran liegt das?
Noch so ein kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob
du kommst aus Duisburg, Bro.
Ja, also, ne?
Also, wenn du die Fahrradwege hier überlebt hast, 35 Jahre lang, dann dürfte das hier doch auch kein Problem sein, oder?
Ja, eben, ne? Aber wie gesagt, das sind nur so kleine Fun-Statistiken. Mal gucken.
Okay.
Bis jetzt habe ich vieles überlebt hier. Und wenn mal was passiert, dann bin ich jetzt selber schuld gewesen. Zu schnell den Berg runter und dann vom Weg abgetrunken. Also solche Sachen halt.
Aber man merkt, das Gedankenkarussell dreht sich schon, aber es ist klar. Mehr so die Angst vor der eigenen Moral und der eigenen Psyche, als ja. Das wirklich jetzt irgendwo die bösen belgischen Fahrradwege.
Ja, wenn dann das. Also das Training läuft. Man merkt mittlerweile, wir haben ja auch gut Gas gegeben über die letzten Monate, was das Training angeht. Man merkt, ey, körperlich passt das, das kriege ich hin. Ich schlepp mich an dem einen Tag durch und am nächsten Tag bin ich wieder fit gefühlt. Also ich habe nicht mehr diesen Sportkater über Tage, der ja dann auch wirklich nochmal wichtig wird, vor allem wenn du dann da irgendwie am 4., 5., 6. Tag dich wieder auf das Rad schwingen musst. Dann noch die Energie und auch die Motivation zu finden. Aber letzteres ist, glaube ich, dann nochmal auf euren Touren nochmal ein Stück krasser, weil das sind ja dann auch nochmal 7 bis x Tage.
Luca, was ist bei dir so der größte Stein, der dir auf deinem Herzen liegt?
Ich glaube, eher so ein bisschen die Angst davor, irgendwann einfach morgens mal aufzuwachen und auf dem Fahrrad zu sitzen und zu merken, boah, irgendwie, das geht gar nicht. Irgendwie Verletzung, irgendwas tut weh, muskulär und man kann einfach nicht mehr. Dann macht das Knie irgendwie Faxen oder der Oberschenkel macht zu und man möchte eigentlich und sagt, ey, ich hab Bock und ich will das auch und dann merkt man so, aber geht nicht. Also das ist so ein bisschen, weil da könnte ich nichts dran ändern. Oder man hat irgendwie irgendwas am Fahrrad, was kaputt geht, was oder sagt, ja, okay, da muss ich erstmal 2 Wochen in der Reparatur. Oder man hat einen Unfall oder wird angefahren oder weiß nicht, irgendwas, wo man halt selber nichts dann ändern kann. Weil Motivation, klar, kann ich mir auch vorstellen, dass man sich irgendwann durchbeißt und sagt, boah, ich muss jetzt eigentlich, da sehe ich jetzt bei mir irgendwie nicht so das Problem. Vielleicht werde ich dann eines Tages doch überrascht. Vielleicht wieder auf dem Rad sitze und merke, ich kann irgendwie nie mehr oder will nie mehr. Aber ich glaube, am ehesten habe ich wirklich Angst davor, dass irgendwas körperlich nicht funktioniert, obwohl ich eigentlich will.
Wie ist das denn eigentlich, wie ist euer Wording dazu, dass wenn jetzt nicht jemand verletzt, also ihr zieht durch, es ist natürlich so, jetzt ist das Ganze angerollt, jetzt steht das Ganze. Wie macht ihr das, wenn sich jetzt einer eine Woche vorher, wie gesagt, das wird nicht passieren, aber wenn sich einer vorher das Schienbein bricht?
Ja, dann ist das so. Also,
ihr habt keinen Ersatzmann, der dann noch irgendwie einspringen würde oder sonst was. Dann wird einfach, das wird dann sich dann wahrscheinlich hinten raus auf dem Spendenkonto dann sichtbar machen. Ne? Also leider.
Korrekt. Ja, erstmal ist so, wir haben nichts, also es geht ja nicht an uns. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt alle Spenden, LG Battle sind alle verletzt. Tschüss. So. Also ist es ja immer noch so, wir machen es und eigentlich für einen guten Zweck. Also man könnte ja auch so spenden, aber dann macht man es halt, um uns irgendwie leiden zu sehen auf eine Art und Weise. Ich für mich würde sagen, wenn ich das nicht schaffe oder mich vorher verletze, ich mach's, wenn ich wieder gesund bin. Also auch einfach für mich. Und dann ziehe ich es durch. Ob das jetzt dann immer noch mit der Aktion in Verbindung war oder weiß ich nicht was, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber wenn ich jetzt irgendwie nur nach 6 Tagen merke, ich kann nicht mehr und ich muss noch 300 Kilometer, dann hole ich die irgendwann nach.
Wie viele Leute haben denn inzwischen, oder anders gefragt, wie viele Unterstützer habt ihr denn inzwischen? Und mit wie viel Geld rechnet ihr im Minimum, wenn ihr alle drei im Ziel ankommt? Was ist im Moment so das, was ihr im Minimum kalkuliert und wo wollt ihr vielleicht noch hin? Und was ist so der anvisierte Betrag?
Ich glaube, von Anfang an war unser Gedanke erst, ey, wenn wir irgendwie ein paar Euro zusammenkriegen, weil wir kamen ja wirklich auch komplett aus dem Nichts. Ne? Wir sind ja jetzt irgendwie keine bekannten Persönlichkeiten im Umfeld oder sonst irgendwas. Wir haben auch sonst irgendwie jetzt nicht großartige Mega-Social-Media-Erfahrungen gehabt. Wir haben gesagt, wenn wir 2000 Euro oder so zusammenkriegen, ist das schon super. Dann haben wir uns sportlich betätigt, wir haben eine coole Aktion gemacht und dann ist da schon gut was zusammengekommen. Weil ne, jeder Cent ist hier relevant einfach. Der geht an richtig, richtig guten Zweck mit den Zebra-Kids. Jetzt haben wir ja durchaus ein bisschen an dem ganzen Thema gearbeitet. Wie viele wie viele Unterstützer haben wir da jetzt insgesamt? Das Wording ist hier wichtig. Unterstützer sind das um die, sind wir bei 50? Ja, können glaube, wir das schon so sagen?
Auf dem Ticker haben wir 45, 50 Stück.
Ja, und das sind aus verschiedenen Bereichen, ob Privatpersonen oder halt auch hier zum Teil Unternehmen. Zahlen will ich eigentlich gar nicht so sehr aussprechen. Ich sag mal so, was wir schon geschafft haben, unter der Voraussetzung, dass dann natürlich auch alle an die Zebra Kids am Ende bezahlen, was wir dann natürlich auch hoffen, was sie uns zugesagt haben, haben wir es tatsächlich schon auf einen 5-stelligen Betrag geschafft. Also die ganze Arbeit hat sich Stand jetzt schon sehr gelohnt. Es gibt Leute, die haben bereits jetzt schon gezahlt und es gibt halt Leute, die werden dann vor allem nach der Tour spenden.
Die haben dann quasi gesagt, ich gebe euch pro Kilometer das und das und da ich weiß, du fährst 1100, du fährst 600, 700, kann ich das ja jetzt schon nach Adam Riese irgendwie ausrechnen, hier ist die Patte.
Genau, so haben wir es im Prinzip gemacht, dass wir das auch auf diese 2800 Kilometer gedeckelt haben. Jetzt durch etwaige Tourenumplanungen oder ne, wenn man da Höhenmeter sparen möchte, kann es natürlich noch mal ein bisschen mehr werden. Aber allen anderen haben wir haben in unserer Community, unseren Partnern im Prinzip direkt gesagt, wir deckeln das auf 2800 Kilometer, damit die jetzt nicht danach um die Ecke kommen und sagen, haha, jetzt haben wir aber 3500 gefahren, also zahlt mal bitte mehr. Sondern die 2,8 sind im Prinzip das Minimum und das macht bei einer Privatperson, die einen Cent spendet pro Kilometer, sind das schon 28 Euro für die Zebra-Kids. Und so kann man sich halt mit den Nullen und der Komma dann im Prinzip noch weiter verschieben. Und wir haben aber auch genauso gesagt, ey, wenn ein Zehner gerade in der Tasche ist und man Lust hat, den an die Zebra-Kids zu spenden, ist das genauso gut. Also dieses Sponsorenlaufprinzip, das war so die Grundidee, weil wir das eigentlich ganz lustig fanden, pro tatsächlich gefahrenen Kilometer, das kommt halt noch dazu. Wenn wir vorher ausscheiden, dann geht an Kommunikation auch nur raus, ey, wir haben nur 2-1 geschafft, also auch wirklich nur die Spenden für 2-1.
Dann würdet ihr auch die Leute, die quasi schon was gegeben haben für 2-8, auch wieder was zurückgeben quasi, oder die haben euch schon gesagt, es ist so, es ist jetzt da, macht
genau.
Alles klar, verstanden.
Bei den Festbeträgen haben wir halt jetzt halt ausgeschlossen, ne? Wo wir halt dann noch bei den Kilometerspenden, da müssten wir dann die Abstriche machen. Aber wir sind erstmal optimistisch.
Ja, also jetzt ist es ja so, 50 Leute oder 50 Institutionen, Leute, wie auch immer sind, das ist schon eine ordentliche Zahl. Wo kann man denn Unterstützer werden? Wo kann man euch finden? Wie gesagt, das ist hier eure Kamera. Ihr wart natürlich schon in jedem medialen Duisburger Unternehmen schon irgendwie zugegen. Aber natürlich, sagt gerne nochmal, wo kann man euch unterstützen und wie läuft das? Es ist jetzt ja nicht so, dass ich auf ein Pferd oder auf einen Fahrer setze, sondern es geht ja generell, ich sage jetzt nicht, oh, ich glaube, der Luca, der macht das ganz gut, aber der Thomas, der wird im Ärmelkanal leider untergehen. Also dementsprechend setze ich mein Geld lieber auf Luca, so läuft es nicht. Ne?
Nee, genau. Also sehr gerne, wo ist die Kamera? Da. Wenn ihr Bock habt, ja, guckt mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, Ride for Zebra Kids, und dort findet ihr nicht alle Informationen. Generell gerne eine Spende ankündigen, ob es eine Kilometerspende ist, wie Thomas gerade schon gesagt hat, dass er sagt, okay, wir machen einen Cent pro Kilometer oder 2 Cent pro Kilometer. Oder er sagt, komm, ein 5er, ein 10er würde ich gerne jetzt schon mal spenden. Und wenn ihr das gemacht habt, das geht über die Seite, direkt die Seite der Zebra Kids, die ist auch bei uns verlinkt. Da könnt ihr sofort über PayPal oder Ähnliches spenden. Sagt uns doch kurz Bescheid. Wir würden nämlich gerne für unsere Tour ein Trikot designen. Und auf diesem Trikot wollen wir allen Unterstützern auch danken. Das bedeutet, wir möchten eigentlich, das war die Grundidee, gerne mit ganz Duisburg oder einem großen Teil von Duisburg durch Europa fahren und zeigen, wir fahren hier los, kommen in Wien an oder in London an oder in Bukarest an und haben dann hier die ganzen Unterstützer, Ride for Zebra Kids, und am Ende kommt richtig viel Geld bei rum. Also gerne uns dann schreiben, Bescheid geben, entweder unter rideforkids@outlook.de oder über unsere Homepage rideforzebrakids.de Bescheid geben, dass ihr gespendet habt oder dass ihr spenden möchtet. Und wir würden euch dann, wenn ihr denn möchtet, aufnehmen mit auf unserer Seite, auf unserem Trikot. Und ja, dann war es das eigentlich schon.
Ja, wunderbar.
So sieht's aus.
Und die ganzen Infos, die der Luca hier auch nochmal aufgezählt hat, die werde ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wenn ihr also das Ganze jetzt hier beim Podcast zum Beispiel hört, findet ihr die ganzen Infos zu eurem Projekt auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ja, ey, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das möglich macht. Ich bin super gespannt. Es ist ja auch so, dass man euch auf Instagram dann so ein bisschen folgen kann, sag ich mal. Ist es dann so, dass ihr alle drei dann auch regelmäßig so Updates macht, dass man quasi so up to date ist? Wo seid ihr gerade? Ey, ich bin hier gerade so und so. Das bespielt ihr alles auf diesem Ride for Zebra Kids Kanal, ne?
Korrekt.
Also Stories, kleine Vlogs, irgendwie sowas, das darf man alles erwarten.
Genau.
Super geil. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ey Jungs, ich bin mega gespannt, ob das Projekt funktioniert. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Hauptsache, ihr kommt wieder und seid gesund. Fallt nicht, ertrinkt nicht, etc. Und ich wünsche natürlich ganz viel Rückenwind euch allen. Und schade, dass Max heute nicht dabei war. An der Stelle nochmal liebe Grüße und natürlich auch diese Glückwünsche und die besten Wünsche auch an dich. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Leute. Besucht auf jeden Fall Ride for Zebra Kids. Und wenn ihr könnt, unterstützt doch einfach mit einem Cent oder zwei. Wie gesagt, es würde auch schon helfen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist dann hoffentlich auch wieder der liebe David mit dabei. Und wir hoffen natürlich auf 3 Punkte gegen Hoffenheim 2. Ich bin guter Dinge, dass wir uns da rächen können für die Auswärtsniederlage in der Hinrunde. Aber wir werden sehen. Liebe Leute, auf bald. Bis dann. Ciao.
Streifendienst 1902. Der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.